So, schönen guten Morgen. Schön, ist in alle Woche. Freut mich. Ja, ganz lieben Gruß vom Jan, von meiner Gemeinde. Ich komme hier aus der Evangelikalen Gemeinde Villach. Genau. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ich bin heute gar nicht nur zum Predigen da, sondern ich darf euch auch meine Arbeit vorstellen. Das, was mein Herz bewegt. Danke für die Gelegenheit. Ja, beginnen möchte ich gerne mit einem Bibelvers und einer Frage, nämlich mit Psalm 104, Vers 34. Da steht: Ich freue mich an dem Herrn. Ich freue mich an dem Herrn. Und jetzt möchte ich dich gern fragen: Freust du dich heute Morgen ebenso an ihm? Ja? Wie schaut es im Alltag aus? Ja. Also mit Freude ist ein Gefühl gemeint. Zu fühlen fällt uns im Westen oft gar nicht mehr so einfach, weil wir es oft so verstandesgeprägt sind. Wir denken manchmal, wenn wir so ein Vers lesen oder so, ja, freilich freue ich mich. Ja klar, Jesus ist doch für mich gestorben und er ist auferstanden. Aber das ist oft so einfach ein Gedanke, ja. Und manchmal denke ich auch oft so, ja, eigentlich sollte ich mich ja freuen, ja. Aber freue ich mich wirklich? Also ich meine, spüre ich das? Sieht man das mir an, dass ich mich freue? Gestern haben wir Debus-Einsatz gehabt. Ich weiß nicht, wer von euch den Debus kennt. Wir sind einmal im Monat mit so einem umgebauten Postbus seit 20 Jahren in Villach in Innenstadt, 12-mal im Jahr. Samstagabends von 20 Uhr bis 2 Uhr nachts, um den Jugendlichen einfach das Evangelium weiter zu sagen. Und ich habe heute Nacht nur 4 Stunden Schlaf gehabt und ihr könnt es mal glauben, dass ihr heute, wenn ihr nicht die Predigt hättet, ja, lieber diesen Vormittag im Bett verbracht hättet. Ja. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, ist ja verständlich, ja, ist ja Grund. Aber eben, wie schaut es im Alltag aus? Also oft nach einem langen Tag, ja, ich habe 3 Kinder, Frau. Da verbringe ich viel lieber die Zeit vor dem Fernseher. Schaue mir einen guten Film an, freue mich an diesem Film logischerweise, ja. Anstatt irgendwie meine Beziehung zu Gott zu pflegen. Und da merke ich dann auf einmal, da wird dieser Vers irgendwie und diese Frage, da schaut es ganz anders aus, ja. Oder wie schaut es im Leid aus? Freue ich mich im Leid am Herrn? Das ist dann wirklich die Nagelprobe sozusagen, wirklich die Herausforderung. Friedrich Nietzsche, weiß nicht, wer von euch diesen Philosophen kennt, hat einmal gesagt: Die Christen müssten mir erlöster aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Gefühle sind ja bekanntlich beeinflussbar, ja, also ob man die Freude immer so ablesen kann am Gesicht eines Menschen, das hängt ja von vielen Faktoren ab. Trotzdem ist es aber so, dass unsere Gefühle doch irgendwie ein Spiegelbild unserer Gedanken sind. Und gerade an einem Sonntag wie heute, wo wir Gottesdienst feiern, wo wir nicht einfach nur zusammenkommen aus irgendeinem Grund, wie zum Beispiel, heute bin ich ja von Villach nach Spital gefahren und da bin ich durch St. Ruprecht durchgefahren und da ist halt ein Feuerwehrfest, ja, um 10 Uhr, Bierzelte aufgebaut, der Griller wird schon warm gemacht, ja. Was steht da im Mittelpunkt? Ja, weiß ich nicht. Bier trinken oder so. Ich war noch nie von Feuerwehrfest. Aber wir feiern doch Gottesdienst, weil wir an Jesus Christus glauben, weil der für uns gestorben und auferstanden ist, weil sich etwas dadurch in unserem Leben verändert hat. Ist uns das eigentlich bewusst, was das bedeutet? Meiner Meinung nach, und da rede ich jetzt einfach ganz persönlich aus meinem Leben, liegt der Grund, warum ich oft mich so wenig über Gott freue, an einem falschen Gottes- und Selbstbild. Und wenn ich jetzt heute predige, dann ist das ganz, ganz autobiografisch. Ich spreche da ein bisschen aus meinem eigenen Leben, aber ich glaube, es geht anderen Menschen auch so. Ich habe den Eindruck, dass wir Christen oft selbst nicht das glauben, was wir anderen Menschen verkündigen. Wir reden von der Liebe Gottes, aber sind nicht überzeugt, dass wir selbst geliebte Kinder Gottes sind. Und damit meine ich nicht nur das Wissen, ja, sondern dass da was ins Herz gerutscht ist. Dass da etwas zu einer Einstellung in meinem Leben worden ist, das natürlich durch Umstände auch geprägt wird, also nicht, wo ich immer himmelhoch jauchzend bin, aber trotzdem irgendwie an meinem Gesicht sichtbar ist. Ja. Die Christen müssten mir erlöster aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Warum das so ist, da möchte ich gleich noch drüber reden. Ich möchte aber gern etwas davor noch vorwegnehmen. Ich habe mir die Woche am Montag so ein bisschen überlegt und Gott gefragt, was möchtest du, Gott, dieser Gemeinde heute sagen? Und mir ist dabei ein Gedanke in den Sinn gekommen. Oder ein Satz. Und diesen Satz möchte ich euch heute, jeden einzelnen von euch, ganz persönlich zusprechen. Und zwar, Gott freut sich, dass du heute Morgen da bist. Gott freut sich, dass du heute Morgen einfach nur da bist. Er freut sich nicht über der Leistung. Natürlich finde ich das schön und toll, wenn wir uns einbringen in den Reich Gottes. Ja, wenn wir die Technik machen, die Leitung, Musik, Predigt, was auch immer. Ja, Kuchen, ja, Kaffee, ganz wichtig. Aber viel, viel mehr freut er sich einfach über uns. Und ich hätte jetzt gern, dass wir uns das gegenseitig zusprechen. Also schau zu deinem Sitznachbar, blick ihm in die Augen und sprich ihm zu. Gott freut sich heute Morgen, dass du da bist. Vielleicht sprecht euch kurz ab, wer anfängt, ja. Macht es doch mal, sprecht es einander zu. Danke. Gott freut sich über euch. Das ist jetzt natürlich ein bisschen aufgesetzt. Ist ganz klar. Ich möchte diese Aussage, Gott freut sich heute Morgen über dich, gern noch toppen. Ein guter Freund von mir hat mir vor kurzem folgenden Satz zugesprochen. Ja, so wie ich jetzt gegenseitig zugesprochen habe, Gott freut sich über dich. Er hat zu mir gesagt, Michael, Gott ist stolz auf dich. In dem Moment, wo er mir das gesagt hat, sind in mir alle Alarmglocken, sozusagen, die haben geläutet. Ja. Wie kann es denn sein, dass Gott stolz auf mich ist? Ich meine, ich verbinde Stolz immer mit Leistung. Und was habe ich denn geleistet, dass Gott auf mich stolz sein könnte? Und dann hat er mich auf einen Vers aufmerksam gemacht, nämlich auf Epheser 1, Vers 3. Und dort heißt es, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, und jetzt kommt's, der uns durch ihn mit dem ganzen geistlichen Segen aus der Himmelswelt beschenkt hat. Lasst mal diesen Satz auf eurer Zunge zergehen. Der uns, jeden einzelnen von uns, mit dem ganzen geistlichen Segen aus der Himmelswelt beschenkt hat. Wenn man, also die Bedeutung dieses Verses wird nur ein bisschen deutlicher, wenn man diese Wörter mal in der Ursprache, also im Griechischen, analysiert. Und da ist es so, dass das Wort gelobt und Segen ein und dasselbe Wort ist. Das heißt, man könnte auch sagen, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns durch ihn mit dem ganzen geistlichen Lob aus der Himmelswelt beschenkt hat. Wenn das nicht stolz ist, dann weiß ich auch nicht. Ja? Der ganze Lob Gottes liegt auf dir. Das ist unglaublich. Warum ist das so? Paulus beginnt den Epheserbrief, indem er den Christen in der heutigen Türkei und auch uns heute Gott als Vater vorstellt. Spannende Frage, wer ist der Vater? Jeder von uns hat ja einen leiblichen Vater, jeder ohne Ausnahme. Die einen kennen ihn vielleicht, die anderen weniger. Aber je nachdem, wie du diesen Vater erlebt hast, so wirst du auch ein anderes Bild von Gott haben. Und diese Frage damit anders beantworten, wer der Vater ist. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir, dass der Vater dort, vor allem im Alten Testament, eine ganz entscheidende, wichtige Rolle hat oder Aufgabe hat. Und die ist es, den väterlichen Segen zuzusprechen. Was ist mit diesem Segen gemeint? Mit dem Segen ist eigentlich nichts anderes als ein Zuspruch gemeint. In dem Segen wird etwas bestätigt, nämlich der Stolz, dass du nicht nur okay bist, sondern einmalig. Ja, du bist einmalig, einzigartig. Ich freue mich riesig über dich. Und die wohl bekannteste Bibelgeschichte, wo Kinder um diesen Segen des Vaters ringen, ist die von Jakob und Isaac. Viele von euch kennen vielleicht die Geschichte. Ich werde zwar nicht darauf eingehen, komme am Ende nochmal drauf zu sprechen, aber dann merkt man das, wie wichtig uns Menschen dieser Segen ist. Bin ich liebenswert? Bin ich mehr als okay? Ja? Wer bin ich? Diese ganze Frage schwingt eigentlich in diesem Segen mit. Auch bei mir ist es so, dass ich lange Zeit meines Lebens und dabei immer noch nach diesem Segen meines eigenen leiblichen Vaters um diesen Segen gerungen habe. Ich bin ja nicht gerade der Schlankeste und das nicht in erster Linie deswegen, weil meine Frau so gut kocht. Sie kocht gut, aber ich war schon als Kind immer bummelig, ja. Und interessanterweise ist es so, dass mein Papa, und ich weiß gar nicht, ob es ihm recht ist, wenn ich das jetzt so sage, ich mache es trotzdem, auch als Kind bummelig war. Ja. Aber er hat es geschafft, sich in der Pubertät durch Training, ja, einen guten Körper zu verschaffen. Also es war seine Leistung, die das vollbracht hat. Und er hat es gut gemeint, wirklich gut gemeint, ja, und hat mich angespornt, es ihm gleich zu tun. Ja. Was für meinen Körper zu tun. Aber ich bin halt anders als mein Vater. Ich bin nicht so wie er. Ich bin ihm in vielen Punkten sehr ähnlich, aber ich habe auch Anteile meiner Mutter in mir und meiner Großeltern und so weiter, ja. Und ich habe es nicht geschafft, so wie er mir einen Traumkörper, ich sage das einfach mal so, ich möchte meinen Papa loben, ja, einen Traumkörper mir anzutrainieren. Und das Schlimme ist eigentlich, dass ich Zeit meines Lebens nie den Eindruck gehabt habe, dass er stolz auf mich ist. Ich habe immer den Eindruck gehabt, ich genüge seinen Erwartungen nicht. Also ich bin nicht okay. Ich bin nicht gut genug. Das bin ich. Ja. Und vor kurzem hatte ich dann den Mut, ihn einmal darauf anzusprechen. Und er hat mir gesagt, dass ihm das gar nicht bewusst war, was sein Verhalten mir gegenüber ausgelöst hat. Er hat sich entschuldigt bei mir und das Schönste war, er hat mir gesagt, er ist stolz auf mich. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres für einen Sohn, als von seinem Vater zu hören, dass er stolz auf dich ist. Jedenfalls hat es mein Verhältnis zu ihm grundlegend geändert und darüber bin ich sehr dankbar. Was ich aber sagen möchte, ist, ungeachtet dessen, wie dein irdischer Vater zu dir steht und zu mir steht, haben wir einen himmlischen Vater. Paulus stellt uns Gott nämlich nicht nur als Vater von Jesus Christus vor, sondern als dein und mein Vater. In den weiteren Versen 4 und 5 heißt es, denn in Christus hat er uns schon vor Gründung der Welt erwählt, einmal heilig und tadellos vor ihm zu stehen. Und aus Liebe hat er uns schon damals dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Kinder zu werden. Durch unseren Glauben an Jesus Christus. Durch Jesus Sterben und Auferstehen. Und deswegen feiern wir heute Gottesdienst. Sind wir Söhne und Töchter Gottes? Welchen größeren Grund zur Freude gibt es eigentlich? Wir sind nicht mehr das, was wir mal waren. Wir sind nicht mehr nicht genügend oder nur irgendwie okay. Ja? Paulus definiert uns hier als tadellos. Als Christen, das ist mir auch erst vor kurzem wieder bewusst geworden, oder nicht nur wieder, eigentlich das erste Mal, und jetzt sage ich was Provokantes. Als Christen reden wir viel zu oft übers Kreuz und viel zu wenig übers Grab. Was meine ich damit? Unser Blick bleibt oft viel zu sehr am Sterben Jesu und damit auf der Sünde liegen. Weil am Kreuz, ja, hat Jesus für unsere Schuld bezahlt. Das ist etwas Wunderbares. Aber weil wir oft viel zu wenig über das Grab reden, also über die Auferstehung Jesu, denken und empfinden wir uns oft viel zu wenig als neue Lebewesen. Denn was ist mit Jesus passiert? Der ist nicht tot geblieben. Ja? Auf ihm lastete nicht die ganze Sünde der Welt sein Leben lang. Also ich meine damit, die Sünde war vorbei, ja? Er hat dafür bezahlt, er hat sie abgelegt wieder. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht beim Kreuz stehen bleiben. Ja, das Kreuz ist wichtig, aber das Grab ist fast noch wichtiger, ja? Denn es geht ja Jesus darum, uns neues Leben zu schenken. Also glauben wir das? Glaubst du das, dass du tadellos bist? Denn der steht da. Und glaub mir, das macht was mit uns. Wenn wir das glauben, und es hat nichts mit Hochmut zu tun, sondern es ist ein Zuspruch Gottes, nicht auf deiner Leistung, sondern auf der Leistung von Jesus Christus, an die du glaubst, aber die du empfangen darfst, wie ein Zuspruch. Das ist wie bei der Schöpfung. Als Gott Adam und Eva gemacht hat, hat er ihnen ebenso den Segen gegeben. Wir werden gleich noch darauf zu sprechen kommen. Und er hat sie als sehr gut bezeichnet. Genau, alles andere war gut und die Menschen waren sehr gut, ja. Und durch die Neuschöpfung, also das neue Leben, das Jesus uns gegeben hat, ja, es hat sich was verändert in uns. Spricht Gott uns erneut diesen Segen zu, diesen Zuspruch. Du bist tadellos, sehr gut, ja. So wie es ursprünglich mal war. In 2. Korinther 5, Vers 7 sagt Paulus, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Du bist nicht mehr dasselbe, der du mal warst, wenn du an Jesus glaubst. Und das soll was machen mit unserem Denken und mit unserem Fühlen. Also Gott ist zu Recht stolz auf dich und mich. Wir genügen seinen Erwartungen, auch wenn wir den Erwartungen unserer leiblichen Väter nicht genügen. Den Erwartungen unseres himmlischen Vaters genügen wir, weil wir an Jesus Christus glauben. Und noch eine Sache da zum Schluss zu diesem Vers. Paulus betont hier, dass wir schon vor Gründung der Welt erwählt wurden. Jeder einzelne von uns, der an Jesus Christus glaubt. Und es ist wie vergleichbar, wie wenn die Eltern schon vor deiner Zeugung sich entschieden haben, sie möchten dich haben. Das ist nicht schön? Ja, wir sind Wunschkinder Gottes. Ja, Wunschkinder Gottes. Keine irgendwie, ja, so, okay, nehmen wir die halt. Na, Wunschkinder Gottes. Ich habe gesagt, ich bin da nicht nur um zu predigen, sondern auch um euch meine Arbeit vorzustellen. Unser Wunsch als Familie, genau gesagt, von Lisa und mir ist es genau diese Wahrheit, wer wir sind, Jugendlichen das zuzusprechen, das ihnen begreifbar zu machen. Wir sind geliebte Kinder Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Und da sicher einige von euch uns gar nicht so gut kennen als Familie und auch wie wir dazu gekommen sind, Jugendarbeit zu machen, möchte ich jetzt nun ein bisschen unsere Geschichte erzählen. Ich habe euch da vorhin schon versehentlich ein Foto gezeigt. Wer von euch kennt denn die zwei Leute da, die neben uns stehen? Kennt jemand von euch? Ja, ein paar kennen die, ja, super. Ja, das ist meine alte Identität. Na, das bin ich, ja. Genau. David und Linda James sind vor über 25 Jahren als ECM-Missionare nach Österreich gekommen, um in Österreich die Jugendarbeit zu fördern. Und unter anderem haben die zwei auch unsere Jugendgruppe in der evangelikalen Gemeinde Villach geleitet. Und Liz und ich sind eigentlich klassische Gemeindekinder. Also wir haben diese ganze Karriere von Kinderstunde bis, also Kinderstunde, Jungschar, Teenie-Gruppe und so durchlebt. Und irgendwann sind wir dann halt in die Jugendgruppe gekommen, wo dann halt David und Linda James die Leiter waren. Und die haben uns damals schon als Mentoren begleitet, wofür ich sehr dankbar bin. In dieser Jugendgruppe haben dann nicht nur Lissi und ich uns ineinander verliebt, durchs Teebusputzen übrigens, sondern auch in die Jugendarbeit. Und so gaben uns dann David und Linda die Möglichkeit, auch in der Jugendgruppe mitzuarbeiten. Und dadurch sind mir, also durch die Begleitung von David und Linda und die Mitarbeit in der Jugendgruppe, sind mir damals schon zwei ganz wichtige Faktoren für die Arbeit mit Menschen und gilt, denke ich, für jeden Bereich, also nicht nur für die Jugendarbeit, wichtig worden. Und das ist Begleitung und Mitarbeit eben. Denn beide Punkte beantworten die zwei wichtigsten Fragen, die jeder von uns in sich trägt. Nämlich, wer bin ich und wozu bin ich da? Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass wir nochmal kurz auf den Schöpfungsbericht zu sprechen kommen. In 1. Mose 1, Vers 27 bis 28a steht, so schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie. Als Mann und Frau schuf er sie. Und er segnete sie. Viel zu schnell überlesen wir hier diesen Segen. Der gehört eigentlich zum nächsten Vers, ja, also Vers 28, ersten Teil. Und wir schlucken den so runter, ja, zwischen der Schaffung des Menschen nach dem Bild Gottes und zwischen seiner Beauftragung, über die Schöpfung zu herrschen. Deswegen überlesen wir den oft, ja. Aber dieser Vers oder dieser Satz und der segnete sie ist enorm wichtig. Denn er macht uns eigentlich deutlich, dass der Segen Gottes nicht auf unserer Leistung liegt. Also auf das, dass Adam und Eva, ja, ihr habt den Garten Eden super bebaut, ja, freue mich über die Bohnenpflanzen, die ihr angebaut habt und über die Kartoffeln, die ihr geerntet habt und keine Ahnung. Und über die vielen Kinder, die ihr gezeugt habt. Na, der Segen liegt auf diesem Zustand, ja, auf diesem Bild Gottes sein. Und was das eigentlich bedeutet und auch für unsere Identität heute bedeutet, das möchte ich gerne anhand meines Spiegels da verdeutlichen. Stellt euch vor, ihr seid der Spiegel. So, ich gerade meinen Stift da ist. Stellt euch vor, ihr seid der Spiegel und Gott würde jetzt vor diesem Spiegel stehen. Ja? Und er blickt in diesen Spiegel hinein. Und Gott wird in 1. Johannes 4, Vers 8 als die Liebe beschrieben. Wenn jetzt Gott sozusagen und wir die Bilder Gottes sind, wenn Gott jetzt sozusagen in diesen Spiegel in dich hineinschaut, wer bist du dann? Wer bist du? Ja, aber was ist Gott? Was bist du dann? Ja, du bist geliebt, ja. Ihr kennt ja wohl diese Herzenaugen, ja. Also wenn Leute wirklich unsterblich ineinander verliebt sind, so, ja. Wir sehen uns als Geliebte, ja. Das ist unsere Identität. Wir sind Geliebte. Wir sind im Bild Gottes erschaffen. Er ist die Liebe, wir sind die Geliebten. So, und im Sündenfall passierte nun Folgendes. Nicht Gott ging von seinem Spiegel weg, ja, sondern der Spiegel, wir haben uns weggedreht von Gott. Und die Frage ist, worüber definieren wir uns nun? Ja? Und Martin Buber, bekannter Jude, hat einmal gesagt, der Mensch wird am Du zum Ich. Das ist ein ganz wichtiger Satz, der in dem eine tiefe Wahrheit drinsteckt. Als Bild von Gott sind wir auf ein Gegenüber angewiesen. Nämlich auf ein Gegenüber, dessen Wesen sich in uns spiegelt. Wir sind einfach nur ein Spiegel. Das heißt, der Mensch ist nichts Statisches, was Fertiges, sondern was Dynamisches, etwas, das sich entwickelt. Wir sind lernende Lebewesen. Ja? Deswegen braucht jeder von uns und hat auch jeder von uns Vater und Mutter. Also wir sind nicht wie Schildkröten. Ja? Wisst ihr, wie Schildkröten das machen? Die Mutter legt Eier irgendwo an einen Strand, vergrabt die, ja, haut ab und ab diesem Zeitpunkt, also wenn die Schildkröten schlüpfen, müssen sie allein zurechtkommen. Ja? Bei uns ist es nicht so. Ja? Wir brauchen Eltern, die uns sagen, wer wir sind und wozu wir da sind. Ja? Wir sind einfach nur ein Spiegelbild unserer Eltern oder eigentlich von Gott. Wir sind Beziehungswesen, wir können uns unsere Identität nicht selbst geben. Und weil wir eben uns von Gott abgewandt haben, suchen wir nun unsere Identität, wer wir sind, wozu wir da sind, in den Augen von anderen Menschen zu finden. Und das tun wir durch Leistung. Ja? Wir versuchen, irgendwie eine Reaktion hervorzubringen, weil ich schaue dich an und jetzt weiß ich nicht, was denkst du über mich? Wer bin ich? Wozu bin ich da? Und jetzt versuche ich natürlich, dass ich einen positiven Eindruck mache auf dich. Ja? Und das kann ich nur, indem ich irgendwie die beeindruck. Ja? So. Leistung. Ich muss irgendwie versuchen, einen positiven Eindruck bei jemandem zu hinterlassen. Und je nachdem, ob ich bei dir einen guten Eindruck hinterlassen habe oder einen schlechten, ja, wird sich dann auch mein Denken und mein Fühlen in meinem Leben abbilden. Ja. Also wir werden, sagen wir, diese Wellenlinie, ja. Wir werden uns unterschiedlich fühlen. Der eine besser, der andere schlechter. Das ist immer situationsbedingt. Ja. Wenn aber jetzt Jesus Christus in unser Leben tritt, wenn wir zum Glauben daran finden, dass wir Geliebte sind, ja, das, was wir eigentlich sind, denn im Sohn spiegelt sich der Vater wieder. Das heißt, wenn wir den Sohn anschauen, also Jesus, wie er mit uns umgeht, erkennen wir, wie der Vater Gott, der eigentlich vor uns gestanden ist in der Schöpfung, über uns denkt. Ja, wie er uns sieht. Und wir erkennen uns wieder. Ja, wir haben eine neue Identität. Alles weg. Zack. Wenn es so einfach wäre. Ja. Zack, zack, zack. Wir kennen uns wieder als Geliebte. Ja. Aber eben das Leben, und deswegen predige ich auch darüber, ist nicht so einfach. Ja. Denn dieser Prozess, und es ist ein Prozess, dass wir uns wirklich als Geliebte erkennen, das ist oft schwere Arbeit. Aber genau dafür braucht es Beziehung, oder? Wir brauchen die Beziehung, wir brauchen Jesus Christus, dass er in diese Welt kommt, um uns Menschen deutlich zu machen, wie Gott über uns denkt. Und es braucht Leute, die zu anderen Leuten hingehen, um ihnen zu sagen, wie Jesus ebenso über uns denkt. Ja? Wir müssen es ja hinaustragen in die Welt, wer wir sind. Ja? Deswegen gibt es uns Christen, dass wir das hinaustragen. Also deswegen braucht es Begleitung. In 1. Johannes 4, Vers 7 heißt es, wer liebt, hat Gott zum Vater und kennt ihn. Das Schöne an Liebe ist nie für sich da. Ja? Ein Spiegel, das Beispiel eben, wir sind ja ein Spiegel, ist dafür da, etwas zu reflektieren. Ja? Also Gottes Gedanke war eigentlich, und ist es immer noch, er blickt uns an, wir erkennen uns in seinem Licht als die Geliebten, ja, und was machen wir? Automatisch, wie ein Spiegel, reflektieren wir die Liebe Gottes zur Schöpfung hin. Und da kommen wir dann zu diesem Thema, wozu bin ich da? Ja, ich bin da, um diese Liebe Gottes der Schöpfung gegenüber zu zeigen. Gott gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch. Wie kann man Liebe schöner zeigen als im Fruchtbarsein, sich im Vermehren, ja, in der Sexualität der höchste Ausdruck der Liebe. Bevölkert die Erde, nehmt sie in Besitz, herrscht über Fische im Himmel, herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde, ja. Und dafür braucht es Mitarbeit, ja, denn es braucht Menschen, die hingehen eben, die durch den Dienst für Jesus Christus, ja, des Jugendlichen sorgen, beziehungsweise, so wie es Paulus sagt im Timotheusbrief, ja, bringe das fähigen Menschen bei, die das dann wiederum anderen Menschen weitergeben. Also es geht eigentlich immer Multiplikation, ja. Also uns in der Jugendarbeit oder in der Arbeit einfach mit jungen Menschen ist es wichtig, sie zu begleiten, sie in der Mitarbeit zu fördern, damit eben die Liebe Gottes letztendlich zu dem Ziel kommt, ja, damit junge Menschen erkennen, wofür sie da sind, wer sie sind und wofür sie da sind. Nochmals, mir ist es so wichtig, dass wir das verstehen, die Reihenfolge ist entscheidend von diesen zwei Fragen, ja. Ich muss zuerst empfangen, wer bin ich, ja, um dann weitergeben zu können, wozu bin ich da, nicht umgekehrt. Meine Identität, also wer bin ich, beziehe ich immer aus meiner Beziehung zu Gott, nicht aus meinem Dienst für ihn oder sonstiger Leistung, ja, sondern darin gebe ich sie nur weiter. Also man könnte sagen, der Zustand, Bild Gottes, kommt vor dem Auftrag, herrscht, ja, oder der Zuspruch, eben dieser Segen, über den Anspruch, diesen Segen weiterzugeben, das Sein vor dem Soll, und. Diese Gedanken, die ich jetzt so ein bisschen mitgegeben habe, sind mir vor allem jetzt in den letzten 5 Monaten sehr wichtig geworden, hat Gott sehr stark auch zu mir gesprochen und in meinem Leben einiges bewegt. Eben jetzt zur Reflexionszeit genommen, weil ich seit 10 Jahren, oder Lisa und ich seit 10 Jahren in der Jugendarbeit stehe, wir machen seit 10 Jahren in Österreich Jugendarbeit, haben dieses Ziel, Jugendliche einfach zu fördern, genau in diesen beiden Punkten, Begleitung, Mitarbeit. Und das Interessante ist, dass ich gemerkt habe, dass ich dieses Prinzip, von dem ich jetzt gerade geredet habe, oft selbst nicht gelebt habe. Ja? Dass ich oft meine Identität aus meiner Leistung geholt habe und nicht umgekehrt in der Leistung meine Identität sich wiedergespiegelt hat. Und damit mir das nicht mehr passiert, habe ich versucht, was zu verändern in meinem Leben. Jeder von uns hat ja irgendwo seine Methoden, wie er seine Beziehung zu Gott pflegt. Ja? Für mich war das immer schwierig. Ich weiß nicht, ob ihr das so nachvollziehen könnt, wenn man so in einem vollzeitigen Dienst ist, das heißt, Tag aus, Tag ein, ich bin auch noch Religionslehrer, sich mit dem Wort Gottes beschäftigt, ja? Dann kriegt man da auf einmal einen anderen Bezug dazu, dann ist das nicht mehr so eine Beziehung, sondern ist das Arbeit. Ja? Also es ist ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie es euch zwei geht, ja, ist jetzt ja auch mehr oder weniger Berufsmusiker, Sonntag macht ihr Musik, ja, das nimmt einen anderen Stellenwert auf einmal im Leben ein, ja, das ändert sich irgendwie nachher. Das ist was anderes, wenn man was in seiner Freizeit macht, als in seinem Beruf, ja. Und für mich war deswegen immer Zeit mit Gott echt eine Herausforderung. Und ich habe mir jetzt aber angewöhnt, und ich bin sehr dankbar, dass Gott mir die Gnade schenkt, dass das meistens funktioniert, tagtäglich in der Früh einen Spaziergang zu machen. Ich bin so jemand, ich brauche Bewegung, um mich konzentrieren zu können. Also es geht bei mir nicht, dass ich mich vor meiner Bibel hinsetze und bet oder lese, da schweife ich sofort ab. Ja, funktioniert nicht. Null Chance. Und ich mache fast tagtäglich einen Spaziergang mit Gott und stelle mir genau diese zwei Fragen. Wer bin ich? Wozu bin ich da? Und es hilft mir, fokussiert durch den Tag zu gehen. Wirklich dieses Prinzip irgendwie zu bedenken. Ja. Und ich möchte einfach herausfordern, überlegt es euch in eurem Leben. Wie könnt ihr eure sicherstellen, dass ihr eure Identität aus der Beziehung zu Gott holt und nicht aus eurem Dienst für ihn oder sonstiger Leistung? In dieser Reflexionszeit ist mir auch wichtig geworden, wie wichtig eigentlich dieses Thema Identität für mein Leben ist. Dass das eigentlich mein Lebensthema ist. Vor 2 Jahren habe ich, und da habe ich im Herbst eher über Sexualität schon gepredigt. Vor 2 Jahren habe ich diese Ausbildung zum entwicklungssensiblen Sexualpädagogen abgeschlossen. Und ich habe damals schon gemerkt, Gott möchte es gebrauchen in meinem Leben. Ich habe aber nicht genau gewusst, wie. Ja? Und jetzt in dieser Zeit ist mir einfach bewusst worden, dass eine Änderung dran ist. Das heißt, ich werde aus der Jugendarbeit aussteigen, das heißt, das, was ich die letzten 10 Jahre gemacht habe, übergeben, größtenteils, nicht komplett, aber größtenteils, und diese Initiative Sex is More über das Weiße Kreuz in Österreich zu leben, oder wie soll ich sagen, zu Jugendlichen hauptsächlich zu bringen, möchte es kurz erklären, für diejenigen, die vor allem im Herbst nicht da waren. Sex is More, da geht es ja um Sexualität. Ja? Und was hat Sexualität mit Identität zu tun? Also, wir haben jetzt gerade über Identität geredet. Kurz gesagt, wird in der Sexualität unsere Identität am deutlichsten sichtbar. Warum? Wir haben ja gerade gehört, dass der Mensch eigentlich sich nach Liebe sehnt. Ja? Weil er als Gegenüber von Gott erschaffen worden ist. Gott ist die Liebe und der Mensch will Zeit seines Lebens sich als Geliebter sehen. Also jeder Mensch, ja, das ist die Sehnsucht in jedem Menschen, er sehnt sich nach Liebe und das sucht er in jeglicher Form. Und am deutlichsten sichtbar wird es eben in der Sexualität. Ja? Weil eben die Sexualität sozusagen der höchste Ausdruck der Liebe ist. Das, was am tiefsten in uns hineingeht. Und deswegen gehen wir in der entwicklungssensiblen Sexualpädagogik eben von der Sexualität aus und versuchen darüber, die Identität im Menschen zu stärken. Ich sage immer gern, es geht darum, die Liebesfähigkeit, also die Beziehungsfähigkeit dadurch zu verbessern. Und jemand hat mir aufs Weiße Kreuz in Österreich in dieser Zeit aufmerksam gemacht, ihr kannt das selber gar nicht, ja. Das gibt es noch gar nicht so lange in Österreich. Also in Deutschland gibt es das Weiße Kreuz, in der Schweiz, Deutschland ist schon seit über 100 Jahren. In Österreich seit ein paar Jahren, vielleicht kennt ihr den Ernst Brugger, er hat das zumindest ins Leben gerufen in Österreich. Sie machen ganz stark Beziehungsarbeit und sie haben eigentlich auch dafür gebetet, dass jemand kommt, der in der Sexualethik stärker aktiv ist, also in der Sexualpädagogik. Und wir haben uns dann einfach, interessanterweise hat Gott es einfach so geführt, wir haben uns da getroffen und habe einfach gemerkt, das ist mein Platz, wo Gott mich haben möchte. Und ich werde dann in 1 bis 2 Jahren, nachdem ich das, was ich bis jetzt gemacht habe, übergeben habe, hauptsächlich fürs Weiße Kreuz unterwegs sein. Und dafür brauche ich Unterstützung, weil das Weiße Kreuz selbst auch nur von Spenden lebt. Ja. Und die können mich nicht anstellen. Und ist jetzt die erste Gemeinde, wo ich das so sagen darf, ja, das präsentieren darf. Also in 1 bis 2 Jahren, nachdem ich größtenteils die Jugendarbeit übergeben habe, werde ich dann fürs Weiße Kreuz tätig sein. Also es dauert noch eine Zeit bis dahin. Aber ich bin schon mal froh, dass das Ziel irgendwo feststeht. Ja. Die Tebus-Arbeit ist weiterhin mein Anliegen. Also ich werde weiterhin auch beim Tebus aktiv sein, auch beim Religionsunterricht, beim Freikirchlichen. Aber mein Schwerpunkt wird eben auf der entwicklungssensiblen Sexualpädagogik liegen. Wie konkret das ausschauen wird, weiß ich noch nicht. Da ist ja noch ein bisschen Zeit dahin, aber an sich sind meine Zielgruppe immer noch Jugendliche, aber auch Männer liegen mir am Herzen. Und bin einfach gespannt, wie Gott das führen wird. Ich habe hinten unsere Rundbriefe ausgelegt, unsere aktuellen. Könnt ihr gern mitnehmen, die schauen so aus, damit ihr wisst. Ja, so schauen die aus. Der ist sehr lang, muss ich gleich vorweg sagen, weil in diesem Rundbrief, der Sonderausgabe, habe ich bisher so diese Reflexionszeit, also die letzten 5 Monate, versucht zusammenzufassen. Und es liegt auch eine Liste hinten aus, wenn ihr gern diesen Rundbrief regelmäßig, sei es per E-Mail oder Post kriegen wollt, tragt sich einfach da ein. Ja, zum Schluss möchte ich noch kurz auf den Jakob zu sprechen kommen und damit nochmal auf uns. Jakob hat eigentlich Zeit seines Lebens, wir wissen nicht wie lang, aber viele Jahre auf alle Fälle, nach diesem Segen des Vaters, seines Vaters Isaaks, gerungen. Ja. Namen haben ja eigentlich immer Bedeutungen und die Bedeutungen haben vor allem im alten Orient ganz starke Verknüpfung gehabt mit der Eigenschaft einer Person. Das ist heutzutage nicht mehr so, aber trotzdem, Namen drücken immer noch ein Stück weit unsere Identität aus. Ja. Und wisst ihr, was Jakob bedeutet? Ja, Fersenhalter, der Hinterlistige, man kann ja sagen, der Betrüger. Ja. Und das war Programm in seinem Leben. Der hat betrogen, sein Vater, sein Bruder, sein Onkel. Warum? Weil er sich nach Identität gesehnt hat. Er wollte diesen Segen haben, den er nie wirklich gekriegt hat. Klar hat ihn sein Vater Isaak gesegnet, aber nicht ihn. Esau hat er gesegnet. Also Jakob hat sich als Esau-Imitation ausgeben. Und er wollte aber eigentlich, und das ist die Sehnsucht von jedem Einzelnen von uns, wir wollen nichts anderes als die gesegnet werden, die wir sind, nicht als irgendeine Imitation von was. Und solange wir diesen Segen nicht bekommen, bleiben wir auf der Suche. Und Gott hat in seinem Leben eingegriffen. Und es ist so bewegend, diese Geschichte zu lesen, dieser Kampf am Fluss Jabok, wo auf einmal Jakob gemerkt hat, dieser Gott, der hat so viel mehr zu bieten als mein Vater, nach dessen Segen ich mir immer gesehnt habe. Ja? Also man kann sagen, dieser himmlische Vater, der hat so viel mehr für mich bereit. Und er begreift es irgendwie, das geht ganz tief in sein Herz hinein. Der hat vorher auch schon unglaubliche Begegnungen mit Gott gehabt. Ihr kennt diese Himmelsleiter-Geschichte wahrscheinlich und so, ja. Aber das war eine Begegnung, die war einmalig, ja. Das hat ihn so tief getroffen. Und Gott kämpft da mit ihm. Und das Interessante ist, er tätigt dann eine Aussage, also Jakob, ich lasse dich nicht eher los, sagt er zu Gott eigentlich, bis du mich gesegnet hast. Und in dem Moment wird Jakob sowas von ehrlich. Der Betrüger wird das erste Mal in seinem Leben ehrlich. Und damit aber auch ganz verletzlich, ja. Aber er weiß, da ist jemand, der kann mir das geben, wonach ich mich sehne. Und das ist der Schlüssel zu einer neuen Identität. Das ist Ehrlichkeit, dass wir ehrlich vor unseren himmlischen Vater treten. Und es gibt dieses Lied, das möchten wir jetzt dann einfach anhören. Das heißt, hier bin ich. Das ist ein altes Lied. Und in diesem Lied heißt es, hier bin ich her, leer sind meine Hände. Ja? Und so war Jakob. Er ist zu Gott hin und sagt, segne mich. Ich lasse los, bevor du mich nicht gesegnet hast. Ja? Hier bin ich. Und ich möchte dir Mut machen, wenn du dich so nach diesem himmlischen Segen eines Vaters oder wenn du dich so nach diesem Segen eines Vaters sehnst, dann komm zu diesem himmlischen Vater, halte leer deine Hände hin wie Jakob, ja, und sag ihm, bitte segne mich, ja. Und ich bin mir sicher, er spricht dir das zu. Und ich spreche es dir zu, ja. Gott freut sich, dass du heute da bist. Du bist sein Ebenbild. Das siehst du in dem, wie er in Jesus Christus mit dir umgeht, ja, oder umgegangen ist. Lass uns jetzt stille werden, dieses Lied hören und ich möchte zum Schluss einfach noch beten. Himmlischer Vater, ich bin so dankbar, dass wir dich haben, dass du, obwohl wir uns weggedreht haben von dir, hast du dich uns nach umgedreht. Du bist uns nachgegangen, du bist sogar Mensch worden, hast dich ganz erniedrigt, um uns zu zeigen, wie sehr du uns liebst und wie viel wir dir bedeuten. Und ich kann dich nur bitten durch deinen Heiligen Geist, dass du uns dessen mehr und mehr bewusst machst, dass das unser Leben total verändert, dass wir, ja, das nicht nur wissen im Kopf, dass wir neue Identität sind, sondern dass das ganz runterrutscht ins Herz, dass das unser Leben total verändert und dass das diese Welt verändert, weil die Welt braucht nichts so sehr als Menschen, die lebendig geworden sind, die wirklich erkennen, wer sie sind, um das weiterzugeben, wozu du uns gesandt hast, Jesus, in diese Welt hinaus. Wie mich der Vater geliebt hat, sagst du, so habe ich euch geliebt, bleibt in meiner Liebe. Und ich bitte einfach, Vater, du siehst die verwundeten Herzen von uns, die Verwundungen, die Menschen uns zugefügt haben. Und ich möchte bitten, dass du sie ganz ausfüllst. Du siehst diejenigen unter uns, die sich dir ganz geöffnet haben. Und ich bitte einfach, dass du mit deinem Heiligen Geist wirkst und dass du uns mehr und mehr neu machst. Weil das ist dein Anliegen. Du möchtest uns verwandeln, mehr und mehr in dein Ebenbild. Im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen.